Ja, dann begrüße ich Sie zur letzten Vorlesung in diesem Semester, wo ich versuchen will, einige Dinge nochmal aufzugreifen, bezogen auf die Philosophie im antiken China. Indien werde ich ja im kommenden Wintersemester machen, die noch liegen geblieben sind. Wobei deutlich ist, wird mir jetzt selber rückblickend klar, wie stark einfach die Überlieferungssituation und damit auch die Diskussion in der Sekundärliteratur und damit auch meine Vorlesung bestimmt ist von dem großen Traditionsbruch der Qin und dann der Restauration, eben aber einer selektiven Restauration der Han-Dynastie. Also das, was damals ausgeschaltet worden ist, kommt hier auch entsprechend knapp nur zu Wort. Da müsste man sicherlich was dran tun, aber es ist wirklich auch der Überlieferungssituation geschuldet, die für die etablierten und dann in die große Han-Synthese, wie ich das mal nennen möchte, rezipierten Philosophien einigermaßen günstig ist, die aber für die damals ausgeschalteten und unterdrückten Philosophien ziemlich schlecht ist. Das beginnt mit der Schule der Namen, Mingjia oder der Disputierer oder Diskutierer, Bianjie. Und dazu gibt es vereinzelte Nachrichten. Klar ist, dass die sich mit der Frage der Stringenz des Argumentierens beschäftigt haben. Also Rhetorik und Logik, wenn wir da unsere westlichen Kategorien darauf anwenden wollen. Zunächst einmal ein schon fast legendärer Deng Ji, der im 6. Jahrhundert das Prozessieren und Argumentieren vor Gericht besonders gepflegt haben soll. Und dazu zwei kurze Berichte. Moment. In einer Anekdote wird berichtet, als sozusagen exemplarische Anekdote über diesen Deng Ji: Als der Weihfluss einmal Hochwasser führte, ertrank darin ein reicher Mann aus Zheng und jemand fand die Leiche. Die reiche Familie bat ihn, den Leichnam zu verkaufen, aber der Finder verlangte sehr viel Geld. Sie sagten das dem Deng Ji und dieser beruhigte sie. Jemandem anderen kann er die Leiche ohnehin nicht verkaufen. Der Finder der Leiche wurde unruhig und sprach ebenfalls mit Deng Ji, worauf dieser antwortete: Beruhige dich, sie können die Leiche ja doch nirgendwo anders kaufen. Das heißt, dieses nach beiden Seiten argumentieren, was wir etwa aus der Sophistik in den Dissoi Logoi kennen, war für ihn konstitutiv. Und das wird dann sozusagen verallgemeinert, als Kanzler Sichan in Zheng, dem Reich Zheng, regierte, machte es sich Deng Ji zur Aufgabe, ihm Schwierigkeiten zu bereiten. Er schloss nämlich mit Leuten Verträge, welche Prozesse führten. Ein großer Prozess kostete bei ihm ein Gewand, ein kleiner Jacke und Hose. Die Leute zahlten und erlernten von ihm das Prozessieren. Ihre Zahl war unübersehbar. Falsches wurde zu Wahrem verdreht und Wahres zu Falschem, sodass es keine Maßstäbe mehr für Wahr und Falsch gab. Was man sich erlauben durfte und was nicht, änderte sich von Tag zu Tag. Wen Deng Ji gewinnen lassen wollte, ließ er gewinnen. Wen er verlieren lassen wollte, ließ er verlieren. Der Staat geriet in Unordnung und das Volk in Streit. Und dann wird gleich hinzugefügt, Sichan war beunruhigt, sodass er Deng Ji hinrichten ließ. Man kann natürlich sagen, das ist sicherlich anekdotisch zugespitzt und ausgeschmückt. Aber es, denke ich, es zeigt zwei Dinge. Erstens findet eine Auflösung traditioneller Selbstverständlichkeiten statt und es gibt explizite Gerichtsprozesse. Und in diesen expliziten Gerichtsprozesse, die sozusagen von Staat wegen veranstaltet werden, ich glaube, das können wir aus dem Übrigen, was wir da wissen, vermuten, gibt es jetzt eine Kunst der Argumentation, die sich von dem spezifischen Inhalt und sagen wir mal der Würde des Trägers verabschiedet, sondern schlicht nach beiden Seiten prüft, was für plausible Argumente vorgebracht werden können. Und das wird hier auch dann zitiert, das schwächere Argument in der Lage ist, stärker zu machen, indem es elaboriert wird. Dieser etwas sagenhafte Deng Zhi, der aber, glaube ich, dieses neue Phänomen des offenen Argumentierens vor Gericht mit Argumenten reflektiert, der wird dann noch ein Yin-Wen berichtet, über den das Zhuangzi berichtet, der habe, Zitat hier von Schleicher-Drötz, er habe eine bescheidene, friedwärtige Lebensweise vertreten, auf Beleidigungen nicht reagiert und die Welt von Waffen und Krieg erlösen wollen. Es gibt ein kleines Werk, Yin Wen Zi, man weiß nicht genau, wer das nun wirklich verfasst hat, in dem jedenfalls, man kann das nicht so richtig einordnen offenbar, Spekulationen über die Sprache eine bedeutende Rolle spielen. Als Zitat, man sagt, raffinierte Rhetorik könnte auch Geister und Götter verwirren. Darauf wird entgegnet, Geister und Götter sind intelligent und korrekt, wer könnte sie verwirren? Antwort, selbst wenn es so sein sollte, dass Geister und Götter tatsächlich nicht verwirrt werden, so verfehlt doch eine besonders raffinierte Rhetorik nicht ihre Wirkung. Selbst wenn sie die Geister und Götter nicht verwirren kann, so ist doch klar, dass sie Menschen verwirren kann. Das ist sozusagen das zentrale Thema. Das wird dann, dagegen wird dann auch hier die Richtigstellung der Namen, die wir schon bei Konfuzius als Aufgabe gesehen hatten, in eigener Fassung gesetzt. Also ich zitiere jetzt nicht nochmal das Lunieu, sondern zitiere das Zhengming-Prinzip in der Art, wie er das dann, wie das von Yin Wen Zi dann spezifiziert worden ist. Zitat: Tianzi, der im Shuying las, sagte, zu Yaos Zeiten herrschte großer Frieden. Songzi sagte, war es wegen der Herrschaft eines weisen Mannes, dass dies geschah? Peng Meng, der dabei stand, mischte sich ein und entgegnete, es geschah durch die Herrschaft weiser Gesetze, nicht durch die eines weisen Mannes. Und das ist dann das zentrale Thema, das in großen Teilen der Literatur, finde ich, verwirrend Legalismus genannten Legismus, also der Philosophie, die das Gesetz ins Zentrum stellt. Songzhi sagte, worum besteht schon der Unterschied zwischen einem weisen Mann und weisen Gesetzen? Peng Meng sagte, ihr bringt die Bezeichnungen gewaltig durcheinander. Ein weiser Mann beruht nur auf sich selbst, weise Gesetze beruhen auf vernünftigen Prinzipien. Da ist die Herrschaft eines weisen Mannes auch bloß eine Alleinregierung. Die Herrschaft weiser Gesetze aber lässt nichts unregiert. Also die Orientierung ist damit eigentlich ganz deutlich. Und das wird dann auch auf das Dao als gemeinsames Thema, das ist nicht so sehr eine These einzelner philosophischer Richtungen, sondern ein Gegenstand, zu dem sich alle äußern. Zitat, das große Dao ist gestaltlos. Die bezeichneten Gegenstände haben Namen. Das Benennen aber ist zugleich ein Normieren der Gestalt. Wenn die Gestalt dem Namen entsprechend normiert sein soll, dürfen die Namen nicht fehlerhaft sein. Konfuzius sagte aus diesem Grunde, das Vordringlichste sei die Normierung der Namen. Wenn die Namen nicht normiert sind, ist die Sprache nicht adäquat. Na, und hier wird natürlich ganz deutlich, dass diese Namen, von denen in der chinesischen Literatur ganz viel die Rede sind, Begriffe sind. Es geht um die Berichtigung der Art und Weise, wie unterschieden wird, wie kontrastiert wird, wie Begriffe gestuft werden, welche Begriffshierarchien gebildet werden und so weiter. Das ist die Berichtigung der Namen. Es geht nicht um so etwas wie eine magische Richtigkeit von Namen. Ne? Also Rumpelstilzchen platzt ja, als sein wahrer Name ausgesprochen wird. Das ist hier nicht Gegenstand. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil in großen Teilen der Literatur wird das nicht unterschieden. Und dann wird fortgefahren, das große Dao lässt sich nicht benennen. Das ist ja das, was vor allen Begriffen und vor allen Unterscheidungen liegt. Aber alles, was existiert, muss einen Namen haben. Bei seiner Entstehung aus dem, was keinen Namen hat, enthält jede Gestalt ihre runde oder eckige Form von selbst. Wenn die Namen aufgrund dieser runden oder eckigen Form entstehen, dann trifft jeder Name das, was er bezeichnet. Wo das große Dao regiert, wird jetzt eine Konsequenz formuliert, verschwinden die Schulen der Namen und die legalistische, konfuzianische oder moistische Schule von selbst. Das heißt, die philosophischen Schulen und ihre Differenzen werden darauf zurückgeführt, dass die Begriffe von der Welt durcheinander geraten sind. Und ich meine, da würde ich dann gleich hinzufügen, politische Begriffe sind ja immer auch gestaltende Begriffe. Ob ich jetzt zwischen König und Untertan unterscheide oder zwischen Politen als gemeinsam ein Gemeinwesen konstituierend, das macht einen großen Unterschied auch in der Praxis. Also von da aus ist dieser Gedanke der Normierung der Namen, gerade für den Bereich, den die chinesischen Philosophen besonders interessiert hat, nämlich wie Staat und Gesellschaft zu organisieren sind, wie die Familie zu organisieren ist, von besonderer Bedeutung. Und es wird auch ganz klar eine Art von Wechselbeziehung zwischen Namen und Objekten, wie er sagt, also zwischen Begriffen und Gegenständen postuliert. Zitat: Was Gestalt hat, muss einen Namen haben. Also ich denke, man kann hier durchaus Begriff setzen. Was einen Begriff hat, muss aber nicht eine Gestalt haben. Wenn eine Gestalt ohne Namen ist, so muss sie deshalb noch nicht ihre eckige, runde, weiße, schwarze und so weiter Realität verloren haben. Wenn man sie aber benennt, muss man sie genau untersuchen. Denn die Namen sollen ihre Unterscheidungsmerkmale überprüfbar machen. Ja, das ist relativ deutlich, dass hier von Begriffsbildung die Rede ist. Aus diesem Grund werden mittels der Namen Gestalten überprüft, mittels der Gestalten Namen festgelegt, mittels der Namen Sachen fixiert und mittels der Sachen Namen überprüft. Also es gibt einen Prozess der Begriffsbildung, in dem sozusagen die Strukturen und Züge der Gegenstände und die Merkmale, die Begriffe angeben, einander angenähert werden. Wenn wir die Gründe dafür analysieren, so gibt es keinerlei Unklarheit bezüglich der prinzipiellen Beziehung zwischen Gestalt, Namen, zwischen Tatsachen und Gegenständen. Es gibt drei Arten von Namen und vier Sorten von Gesetzen. Erste sind erstens Namen, die ein Ding bezeichnen, zum Beispiel eckig, rund, weiß, schwarz und so weiter. Namen, die tadeln oder loben, zum Beispiel gut, schlecht, hoch, niedrig. Drittens Namen, die eine vergleichende Benennung vornehmen, zum Beispiel tüchtig, stupid, lieben, hassen. Und die Gesetze, das will ich jetzt hier gar nicht vertiefen. Also es wird versucht, tatsächlich so etwas wie eine Ordnung, eine grundlegende Ordnung des Denkens zu konstruieren. Man kann sagen, in einer Art von elementarer Logik. Es wird dann ein weiterer angeführt in der Schule der Namen, beziehungsweise der Disputierer, speziell Huixi wird den Disputierern zugeordnet. Der hat eine Kodifizierung des Strafrechts vorgenommen, die aber, so wird berichtet, gescheitert sei. Es gibt von ihm eine Reihe von interessanten Merksprüchen. Ich zitiere mal 2.1. Das erreichbare Größte hat kein Außerhalb. Es heißt das große Eine. Das erreichbar Kleinste hat kein Innerhalb. Es heißt das kleine Eine. Also scharfsinnige logische Beobachtung. Oder was ohne Dicke ist, kann nicht aufeinander geschichtet werden. Seine Größe beträgt 1000 Meilen. Oder der Himmel ist so niedrig wie die Erde. Berge liegen auf gleicher Ebene mit Seen. Also in der Form der Paradoxie. Weil man eben diese Differenzen erst artikulieren muss und sie nicht unmittelbar gegeben sind. Ja, diese Art von Paradoxien will ich jetzt nicht im Einzelnen, aber im Zhuangzi gibt es dann eine zusammenfassende Kritik an Huixi. Mit derartigen Sprüchen boten die Disputierer Huixi Zeit seines Lebens unaufhörlich Paroli. Zu ihnen gehörten auch Huan Tuan und Gong Sunlong. Sie betörten die Herzen der Menschen und veränderten deren Ansichten. Sie konnten die Leute mundtot machen, konnten sie aber letztlich doch nicht überzeugen. Das sind die Grenzen der Disputierer. Huixi setzte täglich sein ganzes Wissen ein, um an den Diskussionen anderer Leute teilzunehmen und zusammen mit den Disputierern stellte er merkwürdige Thesen auf. Das war sein Wesen. So wie er redete, hielt er sich wohl für das größte Genie. Er sagte, wer auf der Welt nimmt es mit mir auf. So spielte er sich mächtig auf und besaß doch keine wahre Kunst. Ich meine, da muss man einfach auch immer sehen, der Blick auf diese Logiker ist aus einer Perspektive Zhuangzi der daoistischen Ordnung, des daoistischen Ordnungsdenkens. Und diese Art von voraussetzungsloser Analyse wird als die ordnungsstörend kritisiert. Also von da aus dieser polemische Unterton. Dann als letzter Gong Sunlong, da gibt es eine kleine Schrift, Gong Sunlong Zi, und der kreist offenbar um die Problematik, dass ist, was es im Chinesischen ja als besonderes Wort so nicht gibt, also da stehen dann die Zeichen nebeneinander, aber dieses Verhältnis, ob ich sage, dieser Computer existiert, dieser Computer ist, dies ist ein Computer, oder ob ich sage, dieses Notebook ist identisch mit dem Notebook, das ich von heute Morgen oder heute Mittag hierher mitgebracht habe. Wodurch sich jedes Mal ist. Im Chinesischen würde man wahrscheinlich die Zeichen nebeneinander stellen, was die Sache ein bisschen schwerer zu analysieren macht. Aber diese Art von Differenzierung macht Gong Sunlong in schwierigen Übungen offenbar nachvollziehbar. Es wird hier bei Schleicher-Drötz 291 etwas schwierig referiert und, glaube ich, auch nicht richtig verstanden. Aber ganz klar ist, dass es darum geht, weißes Pferd ist nicht Pferd. Weißes Pferd ist nicht identisch mit dem Begriff Pferd. Braune Pferde sind keine weißen Pferde und so weiter. Und da wird dann sozusagen auf dem Umweg dieser Beispiele die Differenz zwischen Prädikation und Identifikation herausgearbeitet. Was eine durchaus wichtige philosophische Entdeckung ist, was aber diesen Gong Sunlong nicht wirklich zugute geschrieben worden ist. Dann haben wir noch die späten Moisten zu besprechen. Im Buch Mosi, was ca. 300 vor wohl zusammengestellt worden ist, gibt es Kapitel 40 und 41, wo eine Art von Kanon und Kapitel 42, wo eine Art von Erklärung dazu vorgestellt werden. Man geht davon aus, dass der überlieferte Text korrupt ist, sich aber durchaus rekonstruieren lässt. Und ich will da nur zwei Punkte daraus herausnehmen. Erstens die Betonung des Streitgesprächs als das eigentümliche Medium der Philosophie. B3567, zu sagen, in einer Disputation gewinne niemand, ist nicht zutreffend. Erklärt durch Disputation. Und jetzt kommt das. EB3526. Wenn das, worum es den Disputanten geht, nicht dasselbe ist, so ist es Verschiedenes. Wenn es um dasselbe geht, dann könnte der eine zum Beispiel Go-Hund nennen, der andere aber Quan-Hund, also so etwa Köter und Hund oder Köter und Töle vielleicht besser. Wenn es um Verschiedenes geht, mag es der eine Rind nennen und der andere Pferd. In beiden Fällen gibt es keinen Gewinner und es handelt sich nicht um eine Disputation. Eine Disputation ist so, dass der eine sagt, so ist es, während der andere sagt, so ist es nicht. Der, dessen Behauptung zutrifft, gewinnt die Disputation. Also, um überhaupt disputieren zu können, muss man wissen, worüber man redet. Und solange das nicht definiert ist, gibt es keine Disputation. Sobald es definiert ist, sind Disputationen entscheidbar. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Dazu wird dann auch der Begriff des Gegenteiligen eingeführt, Fun. Gegenteiliges ist zu definieren als, es ist nicht möglich, dass beide Begriffe nicht anwendbar sind. Rind und Nicht-Rind sind die beiden Begriffe. Was nicht ein Rind ist, ist ein Nicht-Rind. Und es wird dafür ein eigenes Schriftzeichen eingeführt. Und damit kommen Sie zu einer Definition von Disputation. Disputation, Bian, ist definiert durch Streiten über Gegenteiliges. In der Disputation gewinnen heißt das Zutreffende behaupten. Ich glaube, soweit ist es von der Struktur her klar. Beispiel, wenn einer etwas Rind nennt und ein anderer nicht Rind, so ist es ein Streit über Gegenteiliges. Nicht beides davon ist zutreffend. Deshalb muss eines davon nicht zutreffend sein. Es ist nicht wie im Beispiel mit Hund, ob man Hund Köter oder Töle nennt. Und hier wird dann auch das Stichwort Name interessant. Ming. Ein Name ist universal oder ist ein Klassenname oder ist ein Eigenname. Das wird hier klar definiert. Und dann wird das erläutert. Ding ist ein universaler Name. Jedes Objekt ist notwendigerweise durch ihn benennbar. Wenn man etwas ein Pferd nennt, so ist das ein Klassenname. Wenn etwas einem solchen Ding gleicht, muss es auch den entsprechenden Namen Pferd tragen. Nennt man jemanden Herrn Sang, so ist das ein Eigenname. Dieser Name darf sich nicht weiter erstrecken als nur auf dieses eine Objekt. Das wird zwar etwas, sagen wir, umständlich definiert, aber der Begriff ist klar gefasst. Und jetzt haben Sie ein Problem hinsichtlich der Klassennamen aufgestellt, die Monisten. Unterschiedliche Klassen, Lay, sind nicht miteinander vergleichbar. Erklärt durch Messen. Ein Baum oder eine Nacht, was ist länger? Das Wissen oder der Reis, wovon ist mehr vorhanden? Rang, Verwandlung, Wohlverhalten, Preis. Welches von diesen Vieren ist am teuersten? Und hier wird eben deutlich, dass diese Art von Analyse tatsächlich dann auch eine logische Analyse von strukturellen Eigenschaften dieser Wörter oder Begriffe und ihrer Beziehungen ermöglicht. Und von hier aus kommen Sie dann auch zu dem Begriff eines entlehnten Namen. Und den benutzen Sie dann dazu, dass Sie auch metaphysische Namen als entlehnte Namen erklären und damit sozusagen bestreiten, dass sie sich auf einen fassbaren Gegenstand beziehen. So, dann, also entlehnte Namen sind etwa, wenn man einen Menschen als alten Fuchs bezeichnet. Also metaphorischer Gebrauch. Und Moment. Und sie haben auch schon sprachliche Antonymien als konstruierbar benannt. Und haben sinnlose und von sinnvollen Sätzen unterschieden. Zitat, B 4179, man muss den Sinn verstehen, bevor man auf eine Frage antwortet. Erklärt durch, man weiß sonst nicht, was damit gemeint ist. Beispiel, EB 4133, jemand fragt, kennst du das Maulo? Antwortest du, was bedeutet Maulo? Und jener sagt, Maulo ist das und das, dann weißt du es. Wenn du nicht zurückfragst, was bedeutet Maulo, sondern geradewegs sagst, dass du nichts darüber weißt, so machst du einen Fehler. Dazu wird auch ein unbekanntes Schriftzeichen verwendet, das an das Zeichen für Maultier erinnert, aber eben anders ist. Dann wird als Höhepunkt der logischen Raffinesse hier zitiert, Lernen ist nützlich, erklärt durch Gegenposition. Das ist B 7772 und dazu EB 7769. Wenn man in der Meinung, jemand wisse nicht, dass Lernen nutzlos ist, ihm dies sagt, so heißt dies, man bringt ihn dazu, dass er weiß, dass Lernen nutzlos ist. Das heißt, man belehrt ihn. Anzunehmen, dass Lernen nutzlos ist und dies dann zu lehren, ist widersprüchlich. So, ich muss jetzt mal gerade schauen. Ich bin schon auf der nächsten Seite. Von hier aus wird dann auch ein eigener Begriff von Wissen und Erkennen gebildet. Wissen und Erkennen ist eine Fähigkeit. Wissen und Erkennen ist dasjenige, mittels dessen etwas gewusst wird, und zwar notwendigerweise, wie zum Beispiel bei der Sehkraft. Wissen, Erkenntnis ist Kontakt mit etwas nehmen. Wissen, Erkenntnis heißt, mit seinem Wissen an einem Ding vorbeizuziehen und es beschreiben zu können, wie zum Beispiel beim Sehen. Wissen, Erkenntnis heißt Klarheit. Wissen, Erkenntnis heißt, mittels seines Wissens über Dinge sprechen, wobei das Wissen deutlich wird, wie zum Beispiel bei der Sehkraft. Und das wird dann auch noch auf die Quellen des Wissens bezogen. Beim Wissen ist zu unterscheiden, was man gehört hat, was einem erklärt wurde, was man durch persönliche Erfahrung weiß. Ferner ist zu unterscheiden Name, Wirklichkeit, die Verbindung beider und das Handeln. Es wird hier sehr sorgfältig die einzelnen Sinndimensionen auseinandergelegt. Und das Ganze wird dann auch nochmal kritisch auf die Frage der Wirklichkeit bezogen. Und also immer wieder unter Rückgriff auf das Begriffspaar hart, weiß. Ne? Ein Gegenstand kann sowohl hart sein als auch weiß sein, aber ein harter Gegenstand muss nicht weiß sein. Ne? Insofern ist das Beispiel interessant. Zitat, hart und weiß sind einander nicht ausschließende Eigenschaften. Länge und Breite sind wie hart und weiß. Und dann in Bezug auf eine Sache gibt es möglicherweise etwas, was man weiß und etwas, was man nicht weiß. Erklärt durch Vorhandensein. Beispiel, ein Stein zum Beispiel ist eine solche Sache. Härte und weiße Farbe sind zweierlei Eigenschaften dieses einen Steines. Also es ist möglich, dass man davon etwas weiß und etwas anderes nicht weiß. Dann vielleicht noch zur Frage der Ethik. Und da ist bemerkenswert, dass es da bei diesen späteren Moisten nur Definitionen gibt. Also da sind die entsprechenden exemplarischen Ausführungen nicht im Text. Möglicherweise sind sie mündlich gegeben worden. Ich nenne einige Beispiele. Menschlichkeit, Rehen ist individuelle Liebe. Gerechtigkeit heißt Nützen. Sittlichkeit ist Respekt. Verhalten ist das, was man tut. Für andere das Beste geben heißt, wenn man etwas für nützlich hält, es energisch zu seiner Pflicht zu machen. Also es werden hier eigentlich explizit traditionelle Vorstellungen richtigen Verhaltens aufgezählt und, sagen wir mal, analytisch unterfüttert. Also für andere das Beste zu geben, wenn man etwas für nützlich hält, es energisch zu seiner Pflicht zu machen. Das ist ja schon eine Analyse, da liegt ja schon an Analyse zugrunde. Aber auch solche Sachen. Verbrechen ist die Verletzung eines Verbots. Strafe ist Vergeltung des Verbrechens eines Untertanens durch die Obrigkeit. Also.
Hätte ich auch sagen können.
Ja, es ist, denke ich mal, bewusst trivial.
Ja.
Es gibt ein Fragment, das dann vielleicht deutlich macht, dass der zentrale Begriff der Nutzen im Sinne des wohlverstandenen Nutzens ist. Und das Fragment lautet, wenn man sich einen Finger abhackt, um den Arm zu retten, so deshalb, weil man von den Vorteilen den größten und von den Nachteilen den kleinsten wählt. Das kleinste Übel wählen ist nicht ein Übel wählen, sondern ein Vorteil. Das, was man wählen kann, liegt freilich oft in der Hand anderer Menschen. Wenn man einen Räuber trifft, so ist sogar der Verlust eines Armes, wenn damit das Leben gerettet wird, ein Vorteil. Das Zusammentreffen mit dem Räuber ist ein Nachteil. Aber das Abhacken des Fingers und des Armes bedeuten die Wahl des kleineren Übels als des größeren Vorteils. So. Dann kommen wir auf Guangdong, der sozusagen in der Folge der legistischen Autoren als erster immer wieder genannt wird, sicherlich eine halblegendäre Figur, kommt auch im Konfuzius Lun Yu vor. Endgültige Redaktion des Guanzi, des Buchs seiner Produkte und Sprüche, im ersten Jahrhundert und enthält unter anderem ausführliche legistische Abhandlungen und Anleitungen zum Meditieren. Das zweite habe ich deswegen hervorgehoben, weil das immer wieder mit bedacht werden muss, dass dieses eine Philosophie ist, die ganz stark ihre Evidenzen aus und durch die Praxis, aus der Praxis des Meditierens bezieht, beziehungsweise durch diese produziert. Es gibt bei all diesen Autoren ausführliche Vorstellungen von Staatsgründung. Ich zitiere hier mal aus dem Guanzi. In alter Zeit gab es die Unterscheidung von Fürst und Untertan oder Obrigkeit und Untergebenen noch nicht. Männer und Frauen lebten noch nicht paarweise zusammen. Sie wohnten unter den Tieren, bildeten Horden und unterwarfen einander durch ihre Kräfte. Die Intelligenteren betrogen die Dümmeren und die Starken malträtierten die Schwachen. Alte und Kinder, Waisen und Alleinstehende konnten kaum ihr Auskommen finden. Das war der Grund, weswegen einsichtige Menschen alle ihre Kräfte einsetzten, um den Starken und den Grausamen Schranken zu setzen. Das ist jetzt interessant. Hier findet nicht irgendeine höhere Stiftung statt, wie das im Protagoras-Mythos des Prometheus stattfindet, ne, wo erst Prometheus den Menschen das Feuer bringt und dann damit die Fähigkeit sozusagen handwerkliche Fähigkeiten zu entwickeln, Technik, und dann aber Zeus kommen muss und ihnen Eidos und Dike, also Charme, also Bewusstsein der eigenen Stellung und sowas wie Gerechtigkeit in der Verteilung untereinander bringen muss, damit sie zusammenleben können. So, und hier wird das Ganze als ein Prozess des menschlichen Nachdenkens. Das haben Menschen einfach Einsicht, die Menschen haben angefangen, darüber nachzudenken und zu dem Ergebnis zu kommen.
Schön, das hat ja so einen leichten Anklang auch an die Genese des Staates nach Hobbes. Also die Zentralgewalt wird intronisiert oder eingesetzt, nicht wahr, von den vielen Einzelnen, da die sich gegenseitig also nie grün sind und ehe sie sozusagen dem Naturverhältnis, nicht wahr, umgebracht wird, nicht wahr, also da installieren die über eine Zentralmacht, starke Macht, geben alle, ach, da will ich erzählen, alle ihre Freiheiten ab, nicht wahr, und erwerben sich sozusagen einem zentralen Diktat, um einigermaßen gesichert zu leben, nicht? Also so ein bisschen, oder was weiß ich,
das,
so wie Rousseau sich das vielleicht vorgestellt hat, der Gesellschaftsvertrag oder sonst irgendwas, also schon ein bisschen Anklänge an eine Aufklärung, ne?
Das ist richtig, also weil die Aufklärung ja auch das Problem hat, wie können Menschen selber ihre Gesellschaft begründen. Ne, das ist hier offenbar vergleichbar. Zur Hobbes-Interpretation würde ich nur sagen, Hobbes schätzt das zwar nicht besonders, aber hält es auch für möglich, dass nicht an einen großen Diktator abgegeben wird, sondern dass schlicht die Mehrheit sich jeweils der Minderheit unterwirft. Auch das ist schon eine Staatsgründung. Er sagt, das ist dann nicht besonders stabil, aber der Akt der Staatsgründung ist damit vollzogen.
Na gut, ich muss ihn mal lesen.
Ja. Nee, weil das ist eine verbreite Fehlinterpretation von Hobbes, dass er sozusagen ganz besonders die Unterwerfung unter einen propagiert. Das ist komplizierter. Also er sagt zwar, das hat Vorteile, aber streng für die Konstitution des Staates reicht die Unterwerfung. Wie auch immer. Kann unter einer Mehrheit, Minderheit, ne? Solange Mehrheit und Minderheit sich wechselseitig akzeptieren, ist da auch kein Problem. Ne? Gut, aber hier ist es ganz eindeutig, ne, dass es einsichtige Menschen sind, die sozusagen den neuen Zustand herbeiführen und damit natürlich auch die Rolle von Philosophie, Wissenschaft, intellektuell entsprechend hoch von vornherein in der Konstruktion angesetzt ist. Also, und dann wird gleich gesagt, die haben alle ihre Kräfte eingesetzt, um den starken und den grausamen Schranken zu setzen. Und damit, das war auch gleich erfolgreich, damit hört die Vergewaltigung der Menschen auf. So nützen diese einsichtigen Menschen dem Volk, das ist wieder sehr interessant, es wird von vornherein hier immer wieder, das haben wir ja durchweg gesehen, auf das Volk als Bezug angesprochen. Also es dieser Begriff von Volk, der dann unterschiedlich gefüllt wird, ist aber immer als Bezugspunkt präsent, was sonst ja, in anderen Zusammenhängen eigentlich so nicht auffällig ist. Sie führten Tugendnormen für das Volk ein und das Volk nahm sie zu Lehrern. Als Folge davon wurden die tüchtigen Menschen des Volkes zum Ausgangspunkt moralischer Methoden und tugendhaften Verhaltens. Wie sie den Grundsätzen der Sittlichkeit folgten, das beeindruckte das Denken des Volkes derart, dass es sich seinerseits ebenfalls zum Tao zurückwandte. Als dann zwischen den Bezeichnungen der Rollen und den tatsächlichen Verhalten der Menschen Diskrepanzen auftraten und man wahr von falsch unterscheiden musste, wurden Belohnungen und Strafen eingeführt und die Positionen von Obrigkeit und Untertanen festgelegt. Nachdem das Volk eine Einheit bildete, das Volk ist der Anfang, wurde eine Hauptstadt gegründet. Das, wodurch ein Staat zum Staat wird, ist also, dass das Volk eine Einheit bildet. Das, wodurch der Fürst zum Fürsten wird, ist, dass er belohnt und bestraft. Unter der Voraussetzung der Einheit des Volkes. Also der Fürst, den gibt es gar nicht ohne das Volk. Der Fürst ist hier von vornherein, man kann das so sagen, als Funktionär, Funktionsträger des Volkes begriffen. Und das ist schon eine sehr profilierte Begründung. Und das geht dann gleich dazu über, dass ganz stark betont wird, dass es nicht darum geht, dass weise Menschen herrschen, sondern dass es darum geht, dass ein Kanon politischer Methoden entwickelt wird, durch die auch die Regierung eines mittelmäßigen Herrschers stabil und erfolgreich wird. Das ist die angestrebte Methodik einer Herrschaft durch Gesetze. Zitat daraus: Wenn ein Herrscher nicht die Gesetze zum Gesetz seines Handelns macht, wird er keinen dauerhaften Erfolg haben. Wenn das Gesetz nicht Gesetz ist, werden seine Anordnungen nicht ausgeführt werden. Wenn Anordnungen nicht ausgeführt werden, dann entsprechen sie nicht dem Gesetz. Entsprechen sie dem Gesetz, werden aber nicht ausgeführt, dann hat jener, der sie ausarbeitete, nicht überlegt. Hat er überlegt und doch werden seine Anordnungen nicht ausgeführt, dann sind Belohnungen und Strafen zu gering. Sind beide massiv und doch folgt man den Anordnungen nicht, dann sind Belohnungen und Strafen nicht glaubhaft. Das heißt, es wird hier von vornherein an komplex gedacht. Gesetze, die so gestrickt sind oder so gemacht sind, dass sie angewandt werden können. Und von vornherein eine sanktionierende Gewalt, die Durchsetzung der Gesetze mit Belohnung und Strafen glaubhaft und hinreichend deutlich macht. Und das wird dann gleich auch dazu benutzt, um zu argumentieren, dass der Herrscher selber sich den Gesetzen unterordnen muss. Zitat: Nur wessen Verbote auch über ihn selbst Herr sind, dessen Anordnungen werden vom Volk befolgt. Oder Zitat: Wenn die Obrigkeit die Gesetze ignoriert und ihre partikulären Interessen verfolgt, dann werden auch die Untertanen ihre partikulären Interessen mit dem allgemeinen Besten identifizieren. Ja, also das ist hier ganz klar die Botschaft. Damit Verordnungen ausgeführt werden, müssen sie primär für diejenigen gelten, die dem Herrscher nahestehen. Erst dann werden sie tatsächlich ausgeführt. Also diese Herrschaft des Gesetzes erscheint hier, weil vom Volk getragen, als selbsttragend. Daraus ergeben sich dann auch Maßhaltegebote für den Herrscher. Zitat: Wenn er zu viel vom Volk verlangt, erreicht er nur wenig. Wenn er zu viel verbietet, unterbindet er nur wenig. Wenn er zu viel anordnet, wird er wenig durchsetzen. Und dann geht seine Autorität verloren und er scheitert als Herrscher. Und das wird dann nochmal bezogen auf die materiellen Voraussetzungen guten Regierens. Zitat: Die Fruchtbarkeit der Erde hängt von den Jahreszeiten ab. Die Kräfte des Volkes haben Grenzen. Nur die Ansprüche der Fürsten sind unerschöpflich. Wenn diese unersättlichen Fürstenansprüche durch die begrenzten Mittel des Volkes gestillt werden sollen, sodass beide in keinem Verhältnis zueinander stehen, dann besteht zwischen Obrigkeit und Untertanen Hass. Das ist es, weswegen Untertanen ihre Fürsten umbringen. Nur zur Seite gesagt, in der Zeit der streitenden Reiche war das offenbar ein reales Problem. Also diese chinesische Harmonie, die gerne sozusagen imaginiert wird, sollte man da nicht unterstellen. Das wird hier von Schleicher-Drotz als Grundgesetz der Herrschaftsmechanik beschrieben und das ist ja nicht so falsch, aber es wird gleichzeitig dann auch nochmal gesagt, damit das dann auch wirklich funktioniert, bedarf es einer umfassenden ideologischen Homogenisierung. Und zwar erstens als Gleichschaltung der Ansichten und zweitens als Ausschluss des Volkes von allen Überlegungen. Zitat: Wenn ein Fürst, der klar sieht, an der Spitze des Staates steht, wagen die Leute keine privaten Ansichten aufzustellen und werden nicht überheblich. Das Land erlebt dann keine Krisensituation, keine durcheinandergeratenen Bräuche, keine abweichenden Sitten und die Gebildeten führen keine privaten Diskussionen. Anmaßender Hochmut, das Abändern von Anordnung, falsches Benehmen, Pläne für irgendwelche Zusammenschlüsse der Untertanen und Diskussionen, alle die derartig... Alle, die derartiges unternehmen, werden samt und sonders bestraft. Daher heißt es, wenn private Diskussionen aufkommen, wird der Weg des Herrschers beeinträchtigt. Und das nochmal ganz explizit aufs Volk bezogen. Das Volk sollte niemals an Überlegungen beteiligt werden, mit denen eine Unternehmung der Regierung beginnt. Es soll sich am Resultat freuen. Aus diesem Grunde beteiligt der humane Wissende, der das Dao hat, die Leute nicht an Überlegungen über Dinge, die erst am Anfang stehen. Also es ist ganz klar top-down gedacht, aber das Down muss immer mitgenommen werden. Das ist so die Grundüberlegung. Und dann gibt es eine schöne Aufzählung von Maßnahmen einer guten Regierung. Mit im chinesischen Original mit Ziffern. Erstens respektvolle Behandlung der alten Menschen. Zweitens Sorge für die jungen Menschen. Drittens Unterstützung von Waisen. Viertens Hilfe für die Behinderten. Fünftens Zusammenführung Alleinstehender. Sechstens sich um die Kranken kümmern. Siebtens Fürsorge für Mittellose. Achtens Hilfe für in Not geratene Menschen. Neuntens Darbringen der Ahnenopfer für ausgestorbene Familien. Das heißt, es wird so etwas wie eine, bis hin auf den Kult, sich erstreckende Daseinsvorsorge als staatliche Aufgabe definiert. Dann haben wir Shangyang. Dazu gibt es ein Buch des Herrn von Shang. Und da fallen auf ein ganz starker Antitraditionalismus. Zitat: Die früheren Epochen hatten auch nicht alle dieselben Grundsätze. Welchem Altertum soll man also nacheifern? Die früheren Kaiser und Könige haben einander nicht wiederholt. Welche Riten soll man also folgen? Fu Qi und Shennong unterwiesen, straften aber nicht. Huang Di, Yan und Shun straften, aber nicht aus Zorn. Ich glaube, ich muss mir mal was zu trinken holen. Kleine Pause. Krieg was gebracht.
Außerdem laufe ich nicht, ich fahre. Ich habe einen Fahrer. Ich habe es gar nicht nötig. So.
Aber trotzdem. Oder jetzt geht es wieder weiter. Zitat: In ältester Zeit schätzten Verwandte einander und man sah nur sein Privatinteresse. In der mittleren Zeit hielt man die Tüchtigkeit hoch und freute sich an der Humanität. Zuletzt legt man Wert auf Vornehmheit und ehrte die Beamten. Jene, die die Tüchtigkeit hochschätzten, versuchten einander mit ihren Lehren zu übertrumpfen. Aber als ein Fürst eingesetzt worden war, wurden die Tüchtigen nutzlos. Als man auch den Verwandten zugetan war, war das Privatinteresse das Grundprinzip. Als aber die Rechtmäßigkeit aufkam, wurde das bloße Privatinteresse nicht mehr durchsetzbar. Diese drei Einstellungen widersprechen einander nicht. Die Verhältnisse des Volkes hatten sich verschlechtert, die Gewichte sich verlagert und die Probleme der Zeit sich gewandelt. Dadurch waren die beschreitbaren Wege andere geworden. Das wird also hier geschichtsphilosophisch unterfüttert, warum es nicht möglich ist, sich an das Modell der alten Verhältnisse zu halten. Interessant ist, welche Art von Elitismus dieser Philosophie zugrunde liegt. Zitiert: Ein Sprichwort sagt, die Dummen verstehen nicht einmal vollendete Tatsachen, aber der Wissende begreift sie schon, bevor sie zu sprießen beginnen. Man kann das Volk nicht an neuen Planungen beteiligen, mag es sich immerhin an den Ergebnissen freuen, das hatten wir gerade schon. Die Wissenden schaffen das Gesetz, die Dummen werden durch es beherrscht. Die Tüchtigen ändern die Sitten, die Inferioren werden durch sie gebunden. Es lohnt sich nicht, mit den Letzteren zu diskutieren. Mit Leuten, die durch Gesetze beherrscht werden, kann man keine Reformen mehr erörtern. Also ganz klar eine Perspektive einer Elite, die die Veränderung der Zeit diagnostiziert und entsprechend veränderte Verhältnisse oder Gesetze einführt. Dann wollte ich herausarbeiten, dass ganz stark im Hintergrund von Shang Yangs Argumentation die Überlegung oder die Beobachtung steht, dass die eigentliche produktive Tätigkeit, auf der Staat und Gesellschaft beruhen, die Landwirtschaft ist, und dass sowohl Bürokratie als auch Geldwirtschaft als Abzug von der Landwirtschaft zu begreifen sind. Wird regiert, ohne zu zögern, so können korrupte Beamte sich nicht am Volk bereichern und einander nicht in der Arbeit behindern. Dadurch bleibt Zeit für die Landwirtschaft übrig. Fette Beamtengehälter, hohe Steuern und viele unproduktive Esser sind der Ruin der Landwirtschaft. Entsprechend der Anzahl unproduktiver Esser müssen die Steuern veranlagt und die Frondienste schwerer werden. Dann werden unanständige und faule Leute von niemandem mehr gefüttert. Und wenn diese Leute nicht gefüttert werden, müssen die Landwirtschaft treiben. Und so kommt Ödland unter den Pflug. Und das wird dann auch nochmal als Devise für Politik formuliert. Wer durch Landwirtschaft seinen Staat reich machen will, muss die Lebensmittelpreise erhöhen, zahlreiche Steuern für Nichtbauern einführen und schwere Marktabgaben erheben. Also alles auf die Geldwirtschaft. So können die Leute nicht umhin, die Felder zu bestellen. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht im Einzelnen mehr vorführen, vielleicht den Schlusssatz: So wird das Volk alle Kräfte einsetzen, um aus dem Boden Gewinn zu ziehen. Und ich denke, das ist immer wieder eine zentrale Devise des Chinesischen Reiches gewesen. Es hat im Chinesischen Reich mehrfach Momente gegeben, wo einerseits großes Geldkapital akkumuliert war und andererseits viele landlose Bauern sozusagen in den Städten oder auch auf dem Lande irgendwie das Überleben fristeten. Und durch staatliche Intervention, also durch Intervention des Reiches, ist immer wieder der Zustand hergestellt worden, dass die Bauern Land bestellen konnten und die Landwirtschaft wieder gestärkt wurde und die großen Geldkapitale, die sich da angesammelt hatten, wurden dann konfisziert.
Ja, ich sehe aber nur andererseits hier wieder die Gefahr, dass wenn man sozusagen das ganze Volk auf die Landwirtschaft zurückwirft, dass dann ein anderer historischer Prozess oder ökonomischer Prozess, nämlich die Erhöhung der Produktivität, irgendwie das Nachsehen hat. Denn es kann ja wirklich nicht die Lösung aller Probleme sein. Ich war die Leute alle, also was weiß ich, die Beamten oder andere Techniker, obwohl man das dann hin und wieder mal wünschen würde, nicht wahr, sozusagen wieder auf die Landwirtschaft zurückwirft. Also ich denke nur an die chinesische Kulturrevolution, wo also verdiente Leute, nicht wahr, wieder zurückgeprügelt wurden in die Landwirtschaft oder in die Produktion. Das ist ja sozusagen ein ökonomisch betrachtet ja irgendwie ein Rückschritt, nicht wahr? Denn das müsste ja eigentlich darauf ankommen, mit dem Kapital, was irgendwo mal akkumuliert wurde, eventuell die Produktivkräfte zu erhöhen und somit einen agrikulturellen Fortschritt zu erzielen.
Das ist bei ihm aber nicht im Blick. Ja, also sozusagen die Frage, die natürlich real eine Rolle gespielt hat, Kanalbau, Aufrechterhaltung des Bewässerungssystems, Ausbau, Bewässerung neuer Ländereien. Das wird von Shangyang nicht angesprochen. Sondern Shangyang konzentriert sich auf Volkserziehung durch Strafrecht. Wobei seine Formel allerdings ist, Strafen um Strafen abzuschaffen. Benutzt man Strafen um Strafen abzuschaffen, so ist das Land gut regiert. Darum heißt es, bestrafe leichte Vergehen schwer, so werden die Strafen verschwinden. Alles lässt sich leichter erledigen und das Land wird stark. Das ist so der Grundgedanke. Also die andere Seite, die es wird zwar irgendwie gesehen, das ist ja auch in Europa erst im 18. Jahrhundert durchschaut worden, ne, noch die Quesnay und andere waren der Meinung, dass die eigentliche produktive Arbeit die landwirtschaftliche Arbeit ist. Diese sozusagen, dass die anderen arbeitsteiligen Produktionen und gar die Industrie auch Bestandteil produktiver gesellschaftlicher Funktionen ist, das ist sehr spät erst eingesehen worden.
Und so kapitalistische Tendenzen, so mit Geldwirtschaft und Akkumulation?
Ja. Bis hin, es hat eine Phase gegeben, wo es sowas wie eine imperiale Ausdehnung Chinas bis an die Ostküste Afrikas gegeben hat. Aber die ist dann zentral gestoppt worden. Ich glaube, der Admiral ist, glaube ich, sogar abgesetzt und möglicherweise sogar umgebracht worden, der das dann alles organisiert hat. Und der kaiserliche Hof hat gefunden, das ist zu gefährlich. Und hat dann entsprechend eingegriffen und stattdessen lieber neue Möglichkeiten der Ansiedlung von Bauern im chinesischen Reich gefunden, wofür es offenbar immer wieder Möglichkeiten gab. Eben wegen dieses Charakters als Flusssystem, wenn man zusätzliche Lösländereien bewässert, dann hat man zusätzliches Land für Bauern.
Das war ja auch eine vernünftige Selbstbeschränkung.
Ja, das sozusagen im Interesse des des kaiserlichen Reiches lag es. Denn in der Tat, die Kräfte der Kapitalakkumulation hätten es sprengen können. Und da wurde rechtzeitig interveniert. Das muss man uns, ich schätze, 2-3 Mal in der chinesischen Geschichte hat es solche Momente gegeben. Der Moment der gestreitenden Reiche, bin ich relativ sicher, ist der erste Moment, in dem es diese Explosion durch Geldwirtschaft der Möglichkeit nach gegeben hat.
Das ist ja auch sehr interessant für die Gegenwart im Grunde, wenn wir jetzt Finanzkapitalismus haben und wie da umgegangen wird mit Geldmengensteuerung, mit Hubschrauber, Helikoptergeld.
Ja, ich will es jetzt, aber ich will ein bisschen hier doch die Stringenz walten lassen, weil ich möchte das ja heute noch schaffen. Als Politik fällt den Autoren dann immer wieder eben das Strafrecht ein. Und zwar jetzt nicht das Strafrecht zur effektiven Bestrafung, sondern zur Abschreckung. Weil es schwere Strafen gibt, so ist die Idee, werden die Leute das bleiben lassen. Natürlich eine sehr simple Vorstellung davon, wie gesellschaftliche Veränderung funktioniert. Aber das ist die Vorstellung, die sie haben. Und das wird auch ausdrücklich gesagt, es gibt sowas wie eine Funktion der Volkserziehung. Strafe bringt Stärke, Stärke bringt Macht, Macht bringt Furcht, Furcht bringt Gunst des Volkes. Die Gunst des Volkes entsteht also aus der Stärke. Oder? Wenn man leichte Vergehen schwer bestraft, werden sie kaum vorkommen und die schweren können von nirgendwoher entstehen. Das nennt man Regieren durch Ordnung. Und dann wird das sozusagen noch zu einer Präventivtheorie zugespitzt. Ein echter Herrscher bestraft bereits die geplanten Übertretungen, sodass schwere Verbrechen gar nicht erst geschehen. Und das andere Charakteristische bei Xiangyang ist, dass er ausdrücklich postuliert, dass man nicht mit den Idealmenschen rechnen muss und sogar gar nicht sozusagen mit den Besten regieren, sondern mit den Schlechten regieren muss. Zitat: Wenn man Gute bei der Regierung einsetzt, dann wird das Volk seine Verwandten lieben. Wenn aber Schlechte eingesetzt werden, dann wird das Volk die Institutionen lieben. Konsens suchen und einander decken, das ist Kennzeichen für die Guten. Andere zu diskriminieren und einander im Auge zu behalten, ist Kennzeichen für die Schlechten. Zeichnet man die Guten aus, dann werden alle Übertretungen von ihnen gedeckt. Bestallt man die Schlechten, dann kommen alle Verbrechen zur Bestrafung. Deshalb heißt es, mit Guten regieren führt zu sicherer Rebellion bis hin zum Untergang. Aber mit Schlechten zu regieren führt mit Sicherheit zu Ordnung und Stärke. Und hier, denke ich, kann man dann sogar die den Bezug zu dem sozusagen im Hintergrund drohenden Kapitalakkumulation aus dem Text herauslesen. Ich gebe Ihnen da ein längeres Zitat. Ein Herrscher, der weiß, was das Volk begehrt bzw. verabscheut, kann es auch regieren. Diese Begierden und Abneigungen darf ein Herrscher nie außer Acht lassen. Ich lasse jetzt zwei Sätze weg. Dieses Streben der Menschen nach Reichtum endet erst, wenn sich der Sargdeckel über ihnen geschlossen hat. Also das ist sozusagen das Problem, das zu beheben ist, dieses Streben der Menschen nach Reichtum, das heißt das Streben des Kapitals nach Akkumulation. Das ist hier, finde ich, relativ deutlich. Bei Han Feizi, also in dem Buch, das dann auf den Han Fei zurückgeht, lassen sich dann genauere Überlegungen zur Herstellung von Ordnung im Staat finden. Es geht, ich will es versuchen, jetzt so etwas zu beschleunigen, darum, einerseits schwere Strafen vorzusehen, mit denselben Überlegungen, wie wir sie gerade schon hatten, vor allen Dingen aber auch garantierte Durchsetzung. Denn erst durch die garantierte Durchsetzung der Bestrafung ist die wirklich wirksam. Solange die Leute glauben, naja, steht zwar im Gesetzbuch, aber ob sie mich erwischen, ist eine andere Frage, funktioniert es nicht. Dasselbe muss für Belohnungen praktiziert werden und es wird ausdrücklich argumentiert, dass es weder darum geht, eine humane Regierung zu pflegen, noch eine despotische Regierung. Humane Herrscher sind weichherzig und nicht geldgierig. Despoten dagegen schrecken vor nichts zurück und sind schnell mit Strafen zur Hand. Und Zitat: Wenn ein humaner Mann auf dem Throne sitzt, sind die Untertanen zügellos, übertreten Gesetze und Vorschriften ohne weiteres und erwarten von der Regierung unverdiente Geschenke. Regiert dagegen ein Despot, so gibt es unsinnige Gesetze, es kommt zu Konflikten zwischen Herrscher und Ministern und das Volk murrt und denkt an Aufstand. Daher sagt man, Humanität und Despotie sind beide der Ruin des Staates. Das heißt, die Methode der Regierung muss darauf zielen, effizient und, wenn man so will, ohne Ansehen der Person, also auf Gesetzesbasis, zu regieren. Vielleicht sollte ich dann kurz noch eine Anekdote zitieren. Es war einmal, dass der Fürst Sau von Hahn besoffen war und einschlief. Der fürstliche Kappenmeister sah, dass der Fürst in der Kälte lag und legte deshalb einen Mantel über ihn. Als der Fürst aufwachte, fragte er seine Diener, wer ihn mit dem Mantel zugedeckt habe, und erfuhr, dass es der Kappenmeister gewesen war. Darauf bestrafte er beide, den Kleidermeister und den Kappenmeister, den einen wegen Pflichtverletzung, den anderen wegen Überschreitung seiner Kompetenzen. So, von hier aus wird dann eine neue Zeit postuliert oder eine Politik für die neue Zeit. Zitat: Im Altertum mussten die Männer nicht pflügen und die Frauen nicht weben. Wilde Pflanzen und Früchte genügten zur Nahrung, Tierfelle zur Bekleidung. Man konnte leben, ohne sich abzumühen. Es gab nur wenige Menschen und die zum Leben nötigen Dinge im Überfluss, sodass kein Grund für Streitigkeiten bestand. Deshalb brauchte man auch weder besondere Belohnung noch empfindliche Strafen. Die Leute hielten von selber Ordnung. Heutzutage aber sind Familien mit 5 Söhnen keine Seltenheit, und diese 5 Söhne haben ihrerseits jeder wieder 5 Söhne, sodass sein Großvater 25 Enkelsöhne erleben kann. Das führt zum Anwachsen der Bevölkerung und zur Verknappung der lebensnotwendigen Güter. Man muss hart arbeiten und erzielt doch nur einen mageren Ertrag. Das ist der Grund für die Streitigkeiten der Leute. Weder eine Verdoppelung der Belohnung noch eine Verschärfung der Strafen vermögen diese chaotische Entwicklung zu verhindern. Wenn man sich im Altertum aus materiellen Gründen Gütern wenig machte, so keineswegs aus Humanität, sondern weil genug Güter vorhanden waren. Wenn heute so viel streitet, so keineswegs aus niedriger Gesinnung, sondern wegen der Verknappung der Güter. Wenn man früher die Herrscherwürde leichthin an einen anderen abtrat, so nicht aus hoher Gesinnung, sondern weil mit der Herrscherwürde kaum viel Macht verbunden war. Wenn man heute um einen Posten streitet, so nicht aus niedriger Gesinnung, sondern weil mit ihr großen Einfluss verbunden ist. Der Weise stellt darum die quantitativen Verhältnisse in Rechnung und regiert unter Berücksichtigung von Überfluss bzw. Mangel an Gütern. Das Ausmaß der Strafen hat nichts mit seiner Güte oder Bösartigkeit zu tun, sondern bemisst sich an den jeweiligen Gewohnheiten. Die Probleme ändern sich mit den Zeiten und die Vorkehrungen müssen den Problemen entsprechen. Aber hier ist auch ganz klar, die quantitative Ausdehnung wird quasi malthusianisch nur als Bevölkerungsexplosion gesehen, dass es auch eine quantitative Ausdehnung der Produktivität gibt, ist nicht im Blick. Als zentraler Gedanke wird von Han Fei der Machtposition entfaltet. Der gemäß auch unter einem mittelmäßigen Herrscher über ein mittelmäßiges Volk höchste Stärke, Stabilität und Sicherheit des Staates garantiert werden können. Und das wird dann mit anekdotischen Beispielen dahin zugespitzt. Zitat: Sich nur auf die eigene Klugheit zu verlassen, um Verbrechen aufzudecken, zeugt das nicht von Mangel an Regierungskunst? Es gibt doch so viele Aufgaben und so nur wenige Kluge. Die wenigen können das viele nicht bewältigen. Klugheit reicht nicht aus, um alle Probleme zu durchschauen. Deshalb soll man handfeste Dinge mit handfesten Methoden in Ordnung halten und Menschen benutzen, um Menschen zu durchschauen. Ja, das ist sozusagen, es muss sozusagen ein objektives Netz geben und nicht die individuelle Klugheit des Herrschers. Das ist immer wieder das Argument. Also Zitat dann nochmal dazu. Als ein Jie oder ein Zhou regierte, war ihre Autorität für sie wie Wolken und Nebel. Dass die Welt trotzdem im Chaos nicht entging, lag daran, dass ihre Talente zu gering waren. Ihre Befähigung war ihnen zu gering. Beide hatten eine Machtposition inne, die von jener eines Yao in nichts verschieden war und endeten doch im Chaos. Zitat weiter nach einer Auslassung. Die Machtposition als solche garantiert nicht, dass nur Befähigte sie erreichen, während Unwürdige sie verfehlen. Wenn ein Befähigter die Macht ausübt, wird gut regiert. Wenn ein Unwürdiger sie ausübt, entsteht Chaos. Deshalb bringt die Ausübung der Machtposition einem Land oft Chaos und nur selten eine gute Regierung. So kann die Machtposition sowohl zum Nutzen als auch zum Schaden des Staates gebraucht werden. Und das wird dann dahin letztlich beantwortet. Gestalten wie Yao und Shun, beziehungsweise Ji und Zhou, treten nur einmal in 1000 Fällen auf, also die ganz guten und die ganz schlechten Herrscher. Während gewöhnliche Leute haufenweise geboren werden. Die Regierenden aller Zeiten bilden eine ununterbrochene Folge von Mittelmäßigkeit. Der Grund dafür, dass ich über die Machtposition rede, liegt in dieser Mittelmäßigkeit. Halten Sie sich an die, also mittelmäßige durchschnittliche Herrschaft, finde ich, gilt, halten Sie sich an die Gesetze und befestigen die Machtposition, so werden Sie gut regieren. Wenn Sie die Gesetze missachten und die Machtposition aufgeben, werden Sie Chaos verursachen. Das ist immer wieder, also die Machtposition ist die Position, die aufgrund der Gesetze eingenommen wird. Bei Respektierung der Gesetze und der Machtposition kann man lange warten, bis ein Je oder so kommt und alles wieder ruiniert. Möglich, aber unwahrscheinlich. Das ist ganz typisch für diese Denkart. Und abschließend noch der Hinweis auf die prekäre Position des Beraters. Etwas länger. Ein Mann namens He aus Chu fand in den Chu-Bergen einen Brocken Jade, den er dem König Li überreichte. König Li rief den Juwelier und dieser sagte, es sei ein ganz gewöhnlicher Stein. Der König hielt He für einen Betrüger und ließ ihm den linken Fuß abhacken. Als König Li gestorben war und König Wu den Thron bestieg, nahm He wieder seinen Jadebrocken und überreichte ihn König Wu. König Wu ließ den Juwelier kommen, der wieder sagte, es sei ein ganz gewöhnlicher Stein. Der König dachte, He wolle ihn betrügen und ließ ihm den rechten Fuß abhacken. Als König Wu gestorben war und Wen den Thron bestieg, nahm He seinen Jadeknochen zu sich und am Fuß der Chu-Berge weinte er 3 Tage und 3 Nächte, bis seine Tränen erschöpft waren und er Blut weinte. Der König hörte davon und ließ ihn fragen, es gibt doch so viele Leute, denen die Füße abgehackt worden sind, warum weinst du denn so kläglich? Ich klage nicht wegen meiner Füße, sagte He, sondern wenn man einen kostbaren Edelstein für einen gewöhnlichen Stein und einen ehrlichen Mann für einen Betrüger hält. Das ist es, warum ich klage. Der König ließ den Juwelier den Brocken schleifen und es wurde ein Juwel daraus. Dies nennt man die Jade des Herrn He. Also das Beispiel ist ja sehr drastisch und damit wird eben auch die eigene Position des Beraters charakterisiert. Der Berater mag so sehr eine kostbare Weisheit verkünden, wenn der König und seine Berater das nicht sehen wollen, dann gibt es keinen Weg, sie das sehen zu lassen. Nur auf dem Weg über diese anrührende Tragödie findet sich dann schließlich einer, der diesen Juwel dann auch würdigt. Dies, also war ja der Hintergrund, war gewissermaßen die dominante Philosophie im Qi-Reich und wurde entsprechend verbannt und in den Untergrund gedrückt, nachdem das Qi-Reich vom Han-Reich abgelöst war.
Welches war die dominante? Der Legismus?
Der Legismus, ja. Und was bedeutet demgegenüber dann die Han-Restaurierung, also dann Bücherverbrennung, so habe ich ja letztes Mal schon angesprochen. Was bedeutet demgegenüber die Han-Restauration? Ich glaube, gemeinsam ist beiden, dass es eine Zentralisierung im ideologischen Sinne gegeben hat. Im Qin-Reich offen und brutal. Alles, was nicht legistisch war, wurde mehr oder minder verfolgt und zensiert. Unter dem Han-Reich in etwas anderem Sinne. Da komme ich gleich noch drauf. Wolfgang Bauer, finde ich, hat das mit Recht darauf hingewiesen, dass damit, also mit Qin und Han, eine völlig andere geistige Grundeinstellung, völlig anderes geistiges Klima, eine Zentralisierung im ideologischen Sinne durchgesetzt worden ist. Das heißt, wir müssen den Gedanken fassen, dass die Zeit der streitenden Reiche eben wirklich auch eine Zeit der streitenden Philosophien gewesen ist, die nicht vor einem gemeinsamen, verbindlichen Hintergrund agierten, sondern tatsächlich gegeneinander antraten. Und man sollte nicht vergessen, diesen Streit haben die Legisten mit der Qin-Dynastie erstmal gewonnen. Und was machen denn gegenüber die Han? Ich glaube, die haben ja dann gesagt, also was die Qin verbannt und unterdrückt haben, das haben wir wieder zu Ehren gebracht und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist eine ganz starke romantische Fiktion dabei im Spiel, nämlich die tatsächlich diese Vielheit der streitenden Philosophien wiederherzustellen. Denn das ist keineswegs geschehen, sondern es wurde Philosophie nicht mehr sozusagen als solche betrieben, sondern sekundär als Gegenstand der Gelehrsamkeit betrieben, thematisiert und weitergegeben. Man könnte unter Nutzung eines Begriffs aus der europäischen Philosophiegeschichte sagen, von da an war die chinesische Philosophie Scholastik. Das heißt, das kann man ein bisschen in die literarischen Formen sehen. Es werden jetzt die ganzen zentralen Werke, sofern noch nicht geschehen, neu zusammengestellt und die werden in einen Katalog der Bücher, die man lesen muss, eingereiht, kommentiert und gewissermaßen kanonisiert. Also die Operation der Restauration in der Han-Dynastie ist eine Operation der Kanonisierung, aber auch der hierarchischen Einordnung. Es werden dabei philosophische Linien wie der Legismus und der Moismus explizit ausgeschlossen. Und an die Stelle des Streits der Schulen tritt der Disput der Gelehrten, und das ist eben nicht einfach dasselbe. Es werden verloren gegangene Texte neu aufgezeichnet, wobei bis heute nicht klärbar ist, was in dieser Neuaufzeichnung wirklich geschehen ist. Also ich denke, die These, dass es einfach nur fiktiv war, das halte ich für wenig plausibel. Dazu gab es noch genug Leute, die das noch sozusagen mündlich kannten. Denn diese alte Philosophie war wesentlich auch immer eine mündlich betriebene, im Disput existierende Philosophie. Und diese Philosophen waren ja noch nicht so lange tot. Also da gab es noch genug Zeugen, sodass jetzt nicht davon auszugehen ist, dass hier jetzt die Tradition einfach neu erfunden worden ist. Dass aber einfach diese Tradition als solche weitergegeben worden ist, ohne weitere Zutaten, das ist völlig unplausibel. Also man muss davon ausgehen, in diesen Redaktionsprozessen findet eine mehr oder minder subtile Transformation der alten Philosophien statt. Wobei man auch sagen kann, was sozusagen das zentrale Moment dieser Operation ist. Sie werden alle depotenziert zu Elementen sozusagen einer Reichsweltanschauung. Aber das ist eben ein neuer Aggregatzustand und nicht mehr einfach das, was sie waren. Und es werden eben dabei möglichst viele Elemente dann in den offizialisierten Konfuzianismus eingeschlossen. Und damit wird der Konfuzianismus auch selber transformiert. Ich glaube, diese Reichsideologie, die daraus gemacht wird, die ja vorher nicht war, hat, wie Bauer bemerkt, eine Variationsbreite, die fast das gesamte Spektrum der vielen alten, originären philosophischen Systeme umfasste. Also der Konfuzianismus wird zu einer Art Containerphilosophie für alles Übrige umgedeutet. Und zentrale Rolle hat sicherlich gespielt die Legitimierung der nichtadligen Han-Dynastie durch das Konzept eines durch Menschlichkeit regierenden Herrschers. Vergleichbare Entwicklungen in der Geschichte des Römischen Reiches haben wir bei Cicero oder bei Seneca. Es setzt der Prozess der institutionalisierten Rekrutierung der Träger des Staatsapparates durch Prüfungen, die Figur des Gelehrten als sozusagen dauerhaft staatstragende Figur im Gegensatz zu den Kriegern wird als soziale Schicht von Staatswegen organisiert und geschaffen. Und es findet auch gleichzeitig in diesem Übergang eine Umorientierung von der ursprünglichen Mündlichkeit philosophischer Argumentation zur primären Schriftlichkeit klassischer Diskurse statt. Und man kann, glaube ich, dieser ganzen Literatur ansehen, dass es ihren Autoren immer wieder um Synthese geht, anstatt um argumentative Zuspitzung. Und in diesem Sinne kann man dann die Kommentare zu den Frühlings- und Herbstannalen Chung Yu, Gongyang Gao, Guliang Qi und He Qiu lesen, für die dann Konfuzius sich, wenn man so will, zu einer neuen Gestalt entwickelt. Er ist nicht mehr nur ein moralisch-kritischer Geschichtsschreiber, sondern ein weiser Seher, um nicht zu sagen ein Messias, den Sinn der Menschheitsgeschichte durchblicken und eben dadurch auch in seiner Grundrichtung nach einer langen Zeit des Verfalls wieder in eine gute Richtung zu lenken vermochte. Also, wobei natürlich hinter dieser, ich sag mal, Führerfigur steht der Apparat. Der Apparat der Reichsideologen als Beamtenapparat. Dann gibt es ein selbstständiges Werk, in dem diese Gedanken zu einem größeren System zusammengefasst wurden, wie Bauer sagt. Der üppige Tau der Frühlings- und Herbstannalen, Chung Hiu Fan Lu. Dort finden wir vor allem Gedanken des Philosophen Dong Zhongzhu, der die Analogiebeziehung zwischen Himmel, Erde und Mensch in den Mittelpunkt stellt. Dazu ein kurzer Text zum Heiligen, den Bauer zitiert. Moment. Achso, ich bin im falschen Buch. Entschuldigung. Ja. Zitat: Der Heilige dupliziert in seiner Regierungsführung die Bewegung des Himmels. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein neuer Gedanke, den haben wir vorher so nicht gehabt. Mit den Freundlichkeiten dupliziert er seine Wärme und entspricht zu dem Frühling. Mit den Wohltaten dupliziert er seine Hitze und entspricht zu dem Sommer. Mit den Strafen dupliziert er seine Kühle und entspricht zu dem Herbst. Und mit seinen Hinrichtungen dupliziert er seine Kälte und entspricht zu dem Winter. Seine Freundlichkeiten, Wohltaten, Strafen und Hinrichtungen sind zwar von anderer Art, aber in ihrem Wirken sind sie gleich. Eine Auslassung. Deswegen sage ich, dass der König eine Äquivalenz zum Himmel darstellt. In dem Sinne, dass der Himmel in seinem Walten die vier Jahreszeiten besitzt, ebenso wie der König in seinem Walten die vier Regierungsmaßnahmen. Also diese Art von analogen Denken ist, oder analysierendem Denken ist offenbar charakteristisch für das Denken dieser neuen Zeit, für diese Synthetisierungsbemühungen. In diesem Sinne wird dann auch auf das ältere Buch der Wandlungen zurückgegriffen, sodass dann der Mensch in dem Weltbild Dong Zhongzhus als hineingestellt begriffen wird in ein ungemein verwickeltes Bezugssystem von wechselseitig aufeinander einwirkenden Kräften, unter denen allerdings auch ihm selbst eine reale Beeinflussungsmöglichkeit zufällt. Dazu ein kurzer Text zum All. Das All gründet sich auf 10 Wesensbestandteile: Himmel und Erde, Yin und Yang, die 5 Elemente und eben den Menschen. Eine wahrhaftig heterogene Mischung, die aufs Deutlichste zeigt, mit welcher Entschlossenheit Dong Zhongzhu die verschiedensten auf ihn überkommenen Gedankenrichtungen zu einer Einheit zusammenzuspeisen versucht. Und diese konfuzianische Entsprechungsphilosophie wird auch wirklich entwickelt und bringt die konfuzianischen Gelehrten dann praktisch als Beamte in die Position neu entstandener Orakelpriester und lässt sie dann aber auch sozusagen der politischen Brisanz ihrer eigenen Tätigkeit tendenziell zum Opfer fallen, denn die haben die Tendenz, die Endlichkeit auch der mächtigsten Dynastie zu prognostizieren. Und das ist als Rat nicht besonders populär bei den jeweils Herrschenden. Und demgegenüber wird dann ausgewichen in eine geschichtsphilosophische Auswertung der Figur des Konfuzius als ein Welterlöser. Das habe ich jetzt gerade schon zitiert. Das ist doppelt. So, und dann gibt es auch frühe Kommentare zum Buch der Wandlungen, die dann in der chinesischen Tradition inzwischen als 10 Flügel beschrieben werden. Zentral ist immer der Wille zu einer einheitlichen Ordnung. Und dabei geht die Erklärung des Orakelbuchtextes sozusagen unbemerkt über in der Erklärung des dahinterstehenden ontologischen Systems. Und das Yi Jing wird als Abbild der Welt, als Weltformel, als Weltmodell begriffen. Und das wird dann auch nochmal plausibilisiert durch diese eingängige Nachvollziehbarkeit der Konstruktion immer weiterer Figuren aus der gebrochenen und dem ungebrochenen Halm, also die 2 Striche und den durchgehenden Strich. Das kann man in einer umfassenden Kombinatorik immer weiter entfalten. Und damit wird gewissermaßen die ideologische Selbstbezüglichkeit dieser Art von Philosophie dominant. Diese Art von Philosophie geht dann wirklich auf in ihrer Selbstdarstellung, in dem Halmewerfen und in diesen vielen Figuren und Denkfiguren des I Ching. Und das ist gewissermaßen die Resorptionsform, wie die Philosophie in ihrer Konfliktualität und Realitätsbezogenheit, wie sie bis in der Zeit des Streitenden Reichs existierte, in dieses ideologische Beamtendenken der Hanszeit und folgende integriert wird. Und ich glaube, damit muss ich dann zum Schluss kommen. Vielen Dank.